vom Himmel her zu uns allen. Ich brauche das genauso wie jeder, der hier sitzt und zuhört. Und ja, wir sind eins vor dir, Gott, und wir erwarten heute Morgen vom Himmel her gute Nahrung und wir ehren dich, dass du es gut mit uns meinst und preisen dich im Voraus, Herr. Amen. Amen. Die Roxana ist vorhin kollidiert hier mit meinem kleinen Mitbringsel von heute Morgen. Hat sich bestimmt gefragt, was legt denn da einer für einen Schrott auf das Pult? Wer weiß denn, was das ist, außer der Heike Ungar? Eine Hundekette. Ist das eine normale Hundekette? Was für zwei Hunde, die Fachfrau. So lerne ich euch auch kennen. Ja, da der Bernd heute schon, ich meine, hell war es zwar schon, aber früh war es, um 6:30 nach Pforzheim gefahren ist, hatte ich die große Freude, heute Morgen selber mit den Hunden spazieren zu gehen. Und als ich im Feld war, kam eine Bibelstelle in mein Herz, die schalte ich mal der Predigt vor. Und aus dem Grund habe ich auch das Teil hier mitgebracht. Es ist nochmal Schimpfe. Aber die Predigt ist ganz furchtbar nett. Da geht es nur um den guten Gott. Okay. Nein, ich habe keine Angst vor euch. Ich predige, was da steht und sage, wovon ich denke, dass Gott es möchte. Und zwar, die Bibelstelle war 2. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 14 und folgende. Da schreibt Paulus an diese Gemeinde in Korinth: Geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Ja, vielleicht mal so weit. Danach kommt noch so ein paar Anweisungen von Gott. Da geht es um Absonderung. Und wir haben zwei Hunde. Und irgendwann kam der Bernd nach Hause und brachte diesen Apparat mit. Ich nenne das immer unseren Adapter. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es einen Fachbegriff. Das ist unser Hundeadapter. Und manches Mal, besonders wenn ich joggen gehe mit den Hunden, da haben wir eine Joggerleine, die hat so ein Gummi, das mache ich mir dann um den Bauch. Und dann kommen die zwei Freunde hier so dran. Und das ist total cool. Und vor einer Weile habe ich mir mal einen Spaß erlaubt. Wir sind ja unter uns und ihr verratet das auch nicht weiter. Ich hoffe, kein Tierschutzverein oder so schreibt mir danach einen bösen Brief. Dann habe ich die einfach mal ohne Leine mit ihrem Adapter laufen lassen, die zwei. Und habe gesagt, mal gucken, was die so machen, Heike. War bestimmt verkehrt, ich weiß, aber ist ja egal. Habe das jetzt einfach mal probiert. Wir haben also einen großen Hund und einen eher etwas kleineren Hund. Und das war für die zwei eine ganz neue Erfahrung. Weil es ist zwar kein Joch, aber doch ist es sowas Ähnliches. Sie waren eingespannt. Und wenn der eine gegen jeden Baum pinkeln wollte, musste der andere mit. Und wenn der andere irgendwo hin wollte, zum Spielen oder zum weiß ich nicht was, musste der andere mit. Zugegebenermaßen, wer unsere Hunde kennt, der weiß, dass der Dicke sich eher durchgesetzt hat als der Kleine. Und doch können 10 Kilogramm bei der Erreichung meines Ziels ein gewaltiger Bremsklotz sein. Stimmt's? Jede hochschwangere Frau weiß, dass 10 Kilo eine Menge Holz sind. Wenn man sich so durch die Landschaft rollt. Und an dieses Teil musste ich heute Morgen, obwohl ich es heute Morgen gar nicht benutzt habe, denken und an diese Bibelstelle. Würde ich das regelmäßig machen mit meinen Hunden, würde die immer so freilaufen lassen, würden die sich daran gewöhnen. Sie würden bestimmte Gewohnheiten abstellen, ein bisschen Eigenständigkeit verlieren und sich anpassen. Der Teddy, der Kleinere, wüsste schon, wenn der Rocky so guckt, dann kommt als nächstes ein großes Geschäft, dann muss ich mit auf die Rasenkante oder weiß ich nicht was, auf den Hübel hin. Ja, und wenn es dann stinkt, dann hat er keine andere Wahl, als daneben zu sitzen, weil er in einem Joch ist mit dem anderen Hund. Also diese Verbindung hat weitreichende Konsequenzen. Weitreichendere Konsequenzen, als man erstmal so denkt. Ich habe heute Morgen mein Norrenmetermaß rausgeholt. Na, wie lang ist das, ihr Männer, Technik? Hier, eine Frau sagt's. Danke, Roxana, cool. 50 Zentimeter, ein halber Meter. Ich weiß nicht, es gibt bestimmt verschiedene Längen. Und es gibt bestimmt auch manchmal die Illusion, dass wir gar nicht so eine Bindung haben. Und doch ist vielleicht eine da. vielleicht so in Form von so einer Flexileine, die man ja nicht benutzen sollte, wie ich weiß, aber. Und doch, dann macht es irgendwann zu und dann bist du wieder zurück. Was ich sagen möchte ist, dass ich glaube, dass Leute oder vielleicht auch nur eine Person, ich weiß es nicht, oder mehrere da sind, die vor einer Entscheidung stehen. Und wenn du diese Entscheidung in die eine Richtung triffst, würde das bedeuten, du begibst dich in ein Joch mit einem ungläubigen Menschen. Das muss nicht eheschließungstechnisch sein, das kann auch geschäftsmäßig sein. Das kann auch Freundschaft sein. Wisst ihr, wir haben für die Jugend gebetet. Wenn man da die richtigen falschen Freunde hat, ist es schwer, den Joint abzulehnen oder zu sagen, nee, ich schlafe aber trotzdem nicht mit dir. Oder ja, das ist schwer. Und ich habe mich für mich entschieden, ich gehe in einem Joch mit meinem Jesus. Und ich habe gemerkt, dann gibt es manchmal andere Verbindungen. Jeder hat ein Netz, ja, ein Netz von Beziehungen, verschiedene Fäden, die da von uns weggehen und zu uns hin sind. Und ich merke, manchmal ist dann so ein Gezerre da und ich muss eine Entscheidung treffen. Welches Joch wähle ich denn jetzt? Das Christus mir gibt oder ein anderes? Und ich glaube, vor so einer Wahl steht der ein oder andere von uns im Moment oder bald. Und ich möchte euch diese Bibelstelle zurufen. Geht nicht in ein fremdes Joch. Überleg dir gut, wenn du Verbindlichkeiten eingehst, wenn du Versprechen gibst, wenn du Ja sagst zu etwas und dich Teil von etwas machst, ob Christus mit dir gehen kann oder ob dein Joch zu Christus vielleicht, ja, weiß ich nicht, zerreißt, will ich jetzt nicht mal sagen, sondern mal sehr gespannt werden würde. Und okay, soweit. Weil wenn der andere dann Mist macht, hast du den Duft in der Nase. So wie meine zwei süßen, fälligen Freunde zu Hause. Okay, zur Predigt. Der Titel meiner Predigt heute Morgen heißt: Gottes Liebe hat keinen Haken. Cool. Jetzt bräuchte ich das Teil ein bisschen näher bei mir, genau. Und ich möchte ein kurzes Wow. Halleluja. Jetzt möchte ich eine kurze Wiederholung machen, weil der Teil 1 war schon Ende April. Und die ganz Coolen unter euch, die sich erinnern können, da kam am Anfang so ein rockiges Lied von dem Mann, der sich selber Fleischklops oder auf Englisch Meatloaf nennt. Paradise in the Light of Armaturenbrett auf Englisch, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Da hinten sitzen die Freaks, die wissen das. Paradise by the Dashboard. Ah, danke schön, Heiko. Super. Das war also der Song. Und Inhalt war ein junger Mann und sein Mädel, ihr erinnert euch, ich habe es euch ja dann wiederholt, was gesungen wurde. Er will, na was will er wohl, aber sie will was? Sie will zuerst hören, liebst du mich? Wirst du mich auch wirklich heiraten? Wirst du mir treu sein mein Leben lang? Und dann hört man in dem Lied, das steigert sich so voll rockig da hinein, seine Lust und sein Drängen werden immer stärker und sie wird immer intensiver und sie sagt dann, hey, ich will aber erst hören, dass du mich liebst. Und was passiert gegen Ende des Liedes? Er sagt dann, ja, ja, ich liebe dich. Und dann habe ich euch gefragt, für wie glaubhaft ihr diese Liebeserklärung haltet. Und ihr habt so, einige haben im Kopf geschüttelt zu dem Zeitpunkt. Und ja, wir können uns alle denken, dass seine Liebe einen Haken hatte. Und die sah dann eher so aus. Wie so ein Angler-Utensil. Das war eine Liebe, die ist letzten Endes nicht zu der Frau gerichtet gewesen, die da mit ihm im Auto saß, irgendwo im Feldweg, sondern die war auf sich selber gerichtet. Er wollte Spaß, er wollte Sex. Okay, Gottes Liebe ist eine andere. Gottes Liebe hat keinen Haken. Darüber haben wir das letzte Mal ganz viel gesprochen. Und ich weiß, ihr seid ja nicht so, aber es gibt Menschen, die tun Gutes für andere Leute, auch aus Selbstsucht. Ich gehe zum Beispiel vielleicht meine kranke Nachbarin besuchen, aber nicht wegen ihr, sondern weil ich den neuesten Klatsch und Tratsch hören will und die ist immer so gut informiert. Oder ich bin ja Christ und ich faste mehrere Tage und dann erzähle ich möglichst vielen Leuten, Hilda, weißt du schon, es ist mein 5. Tag heute oder so irgendwie, ja? Also was will ich denn? Will ich Gott lieben oder will ich Anerkennung? Will ich einen Profit haben für mich? Hat meine Liebe einen Haken? Oder aber ist es eine Art der Liebe, wie Gott sie hat, die wir auch Agape-Liebe nach dem griechischen Wort nennen. Und sie ist wirklich nur auf den anderen gerichtet. Und sie ist total unabhängig davon, was der andere tut. Und das ist cool, das ist krass, das ist unfassbar eigentlich, dass Gott uns so liebt. Die Bibel sagt doch, Jesus starb für uns, als wir noch seine Feinde waren. Er hat nicht gewartet, bis du heilig geworden bist, um dich in den Arm zu nehmen, richtig? Er hat nicht gesagt, Regine, wenn du, mein Fräulein, wenn du erstmal, erstens, zweitens, dann darfst du zu mir kommen. Nein, wir dürfen zu ihm kommen. Und hier die Jugend, die sind gekommen, wie sie waren. Keine Ahnung, wie die innen drin alle aussahen. Ganz verschieden wahrscheinlich. Aber wir dürfen kommen mit Dreck, mit Gold, mit allem, was wir so haben. Stimmt's? Amen. Gott erwartet keine Leistung von uns, sondern er liebt uns total selbstlos. Und es ist faszinierend, diese Liebe besser kennenzulernen. Und so habe ich mir vorgenommen, mit dieser Mini-Predigtreihe, die drei Teile haben wird, heute Teil 2, einfach so ein bisschen zu gucken in das Herz Gottes. Wie ist denn Gott? Und wie ist Gottes Sehnsucht nach uns? Da haben wir uns das letzte Mal mit beschäftigt. Diese Liebesgeschichte zwischen Gott und Menschheit haben wir betrachtet. Ja. Und wir haben am Schluss auch ein Fazit gezogen, dass es möglich ist, dass Menschen, unvollkommene Menschen, diese Liebe Gottes widerspiegeln können. Seine hakenlose Liebe. Und wir haben uns einen Filmausschnitt angeschaut das letzte Mal. Erinnert ihr euch? Ja. Hey, danke Marion, ich weiß. Du auch, 2. Boah, cool. Es hat sich gelohnt, Jesus. Also erinnert euch, da war dieser Verbrecher, der wegen dem Diebstahl eines Brotes ins Gefängnis kam und wegen mehrerer Fluchtversuche immer zu mehr verknackt wurde. Ist dieser französische Roman von Victor Hugo. Hugo? Hugo geschrieben? Klingt überhaupt nicht so cool wie Hugo. Und jedenfalls kommt der Mann frei, er kann fliehen aus dem Knast nach, ich glaube, fast 20 Jahren. Und dann sucht er Unterkunft, Essen, er ist total verwahrlost, hat nichts Sauberes anzuziehen, sieht furchtbar verdreckt und heruntergekommen aus, überwältigt auch Leute, tut Leuten Gewalt an, um was zu essen zu bekommen. Und dann klopft er an einem Haus und in diesem Haus wohnt ein Bischof mit seiner Haushälterin. Und dort wird er aufgenommen, darf die Nacht verbringen, kriegt vorher ein schönes Abendessen. Und dann passiert, was unvermeidlich ist, was die Haushälterin ja sowieso gewusst hat, ne? Nur der blöde Bischof, der musste den verlausten Kerl hier reinlassen. Er stiehlt in der Nacht Silber und macht sich von dannen. Wird erwischt von der Polizei, wird zurückgebracht. Und dann passiert diese faszinierende Szene. Der Dieb, von der Polizei zurückgebracht, konfrontiert mit dem Eigentümer des Silbers und der Bischof sagt dann nicht, oh danke Leute, dass ihr mir meinen Besitz zurückgebracht habt und jetzt kann der mal ins Gefängnis zurück. Nein, er lässt Gnade walten und er lässt die Polizei in dem Glauben, das könnte man jetzt ethisch, moralisch, das lassen wir jetzt mal sein, war ja eigentlich nicht wahr, was er gesagt hat. Er hat gesagt, oder doch was war, er hat es ihm geschenkt, das war ja sein Eigentum, er kann es ihm ja schenken. Jedenfalls sagt er, nein, nein, mein Freund, das ist dir und hier gebe ich dir noch die silbernen Leuchter obendrein. Er beschenkt den und der Mann ist, der ist fertig, das hat er nicht erlebt, hat er nie gesehen. Und er begegnet einer Gnade, er begegnet einer Reaktion der Barmherzigkeit, die ihn überwältigt und die sein ganzes Leben verändert, die es ihm möglich macht, ein ganz neues Leben anzufangen. War das nicht ein cooler, also ich fand ihn jedenfalls cool. Ihr seht alle sehr uncool, ruhig, gelassen aus, auf jeden Fall. Gott ist so. Gott vergibt uns unsere Schuld. Gott erlässt uns den größten Müll. Wir können dreckig zu ihm kommen und er nimmt den dicken Schwamm und wäscht uns sauber. Okay, Amen. Gottes Liebe hat keinen Haken. Teil 2 ist heute dran. Und Teil 2 beschäftigt sich eigentlich nur mit einem Thema. Nämlich mit dem Thema, Gott will dich heilen. Wir werden uns heute mit dem Thema Heilung beschäftigen. Gott will dich heilen. Es ist nicht neu, aber es ist kraftvoll und gut, weil was ist eigentlich Heilung? Wenn wir so richtig drüber nachdenken, ist doch körperliche Heilung, wenn Gott sie tut an Menschen, die Liebe Gottes in Aktion. Liebe hat Werke und Gottes Liebe hat auch Werke. Und die hat er uns ganz klar gezeigt. Mein erster Punkt heißt, woher kommt Krankheit? Woher kommt Krankheit? Als ich mich vor einigen Jahren mit dieser Frage beschäftigt habe, habe ich überlegt, am Anfang meiner Bibel, steht die Schöpfungsgeschichte. Da lese ich nichts von Krankheit. Da sagt Gott irgendwo, es war sehr gut. War alles prima, war alles in Ordnung. Und ganz hinten in meiner Bibel, das ist das Buch der Offenbarung, ganz viel spannenden Dinge, die man so entdecken kann. Und da steht auch, dass am Ende, in der Ewigkeit, bei Gott im Himmel, kein Schmerz, keine Tränen, nichts dergleichen mehr sein wird. Und weil es so schön ist, lese ich es euch kurz vor. Offenbarung 21, Vers 2 bis 5. Johannes beschreibt Folgendes. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Halleluja. Hast du es schon mal erlebt, dass dir jemand die Tränen von der Backe gewischt hat? Mamas machen sowas. Und Papas auch. Weil, wenn Gott schon als die höchste Autorität Tränchen wegwischen kann, ihr Männer, dann hat Männlichkeit nichts damit zu tun, sich dabei zu verstecken. Sondern ich glaube, ich finde das so stark, wenn Männer weinen, weil sie von Gott berührt sind. Und ich finde das so stark, wenn ihr einander die Tränen abwischt. Und es kommt der Tag, wo es keine Tränenflüssigkeit mehr gibt. Keine Notwendigkeit mehr dafür. Weil kein Schmerz, keine Traurigkeit, kein Kummer, keine Sorge, nichts, was uns hier und heute noch Bedrängnis antun will, wird es mehr geben. Und was sagt mir denn das? Was sagt mir das als Christ, wenn ich mir die Frage stelle, woher kommt Krankheit? Das sagt mir ganz klar, dass es nicht im vollkommenen Willen Gottes ist, dass es Krankheit überhaupt gibt. Er hat sie nicht gemacht, ganz am Anfang, und ganz am Ende wird sie nicht mehr sein. Also hat Krankheit ihren Ursprung nicht in Gott. Es gibt viele fromme Lügen und Mythen und Varianten und fette Predigten auch darüber, die genau das Gegenteil sagen. Und ich glaube, dass der Himmel wackelt, wenn das irgendwo passiert, weil Gott sauer ist. Das darf einfach nicht sein. Das ist nicht in Ordnung, weil es nicht der Wahrheit entspricht. Und jemand hat mal gesagt, man braucht viel, viel Hilfe, um die Bibel an diesem oder an anderen Punkten misszuverstehen. Weil mein Jesus, der hat, Apostelgeschichte 10, 38, sagt es, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von Gott eins auf die Mütze bekommen hatten. Wie war das doch gleich? Teufel. Ja, genau. Er heilte alle, die von dem Teufel überwältigt waren. Das ist doch mal eine klare Aussage, oder? Wie kann man das missverstehen? Denn Gott war mit ihm. Krankheit kam also erst mit der Sünde in diese Welt. Ich lese meine Bibel und finde, Jesus war nie krank. Müde war er, hungrig war er, durstig war er, verfolgt wurde er, aber er war nie krank. Wir finden viele Hinweise in der Bibel, die das verstärken, dass Krankheit aus der Hand des Feindes losgelassen worden ist. Zum Beispiel eine schöne Geschichte in Lukas 13 ab Vers 10. Da sagt die Bibel, er lehrte aber in einer der Synagogen am Sabbat. Und siehe, da war eine Frau, die seit 18 Jahren einen Geist der Krankheit hatte. Und sie war verkrümmt und konnte sich gar nicht aufrichten. Als nun Jesus sie sah, sagte er, recht so, Frau, Gott hat dich geschlagen, weil du bla bla bla. Oh, seid ihr müde heute Morgen? Bäh, macht gar keinen Spaß. Kommt, bisschen. Nein, hat er gesagt. Was anderes hat er gesagt. Er hat gesagt, Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit, und er legte ihr die Hände auf und sie wurde sogleich wieder gerade und ging zurück in die Welt und tat den gleichen Mist. Sie wurde gerade und pries Gott. Hey, die hat's gerafft, die Frau. Die hat nicht nur genommen und sagte, danke Jesus, das war's, die nächsten 10 Monate siehst du mich im Gottesdienst nicht mehr wieder, jetzt habe ich ja, was ich brauchte, sondern sie pries Gott, sie hat's geschnallt, sie hat Gott geliebt. Und das habe ich mir jetzt gar nicht abgetippt. Das muss ich jetzt nochmal nachschlagen in Lukas 13. Dann kriegt er ja Ärger. Jesus kriegt Ärger. Ist es nicht traurig, wie Menschen sein können? Ich meine, ihr ja alle nicht, aber damals die blöden Pharisäer, können wir überhaupt nicht verstehen. Jedenfalls war dann so einer da, der hat ihn kritisiert für das, was er tat, weil es am falschen Tag geschah, am Ruhetag. Und Jesus sagt dann in Vers 16, er erwidert darauf, Vers 15, Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn hin und tränkt ihn? Diese aber, die eine Tochter Abrahams ist, die der Satan gebunden hat, siehe, 18 Jahre lang sollte sie nicht von dieser Fessel gelöst werden am Tag des Sabbats? Sag mal, hast du sie noch alle, lieber Synagogenvorsteher? Hast du nicht gesehen, die Frau kam Sabbat für Sabbat in deine Versammlung, lief darum so verkrüppelt und verkrümmt, das muss einem doch das Herz zerreißen, wie der Teufel die verborgen hat? Und du machst mich hier an, weil es am Sabbat ist? Ist es nicht legitim, Tiere zu segnen an diesem Tag? Wie viel mehr die Frau, die von Gott geliebt ist, eine Tochter Abrahams nennt er sie. Boah, der hat die nicht nur körperlich aufgerichtet, die Frau, oder? Da war noch mehr dahinter. Das denke ich wohl. Ja, aufgrund des unerwarteten Gottesdienstverlaufs und der fortgeschrittenen Zeit springe ich über zwei Beispiele ein bisschen hinweg. Aber ihr könnt sie gerne zu Hause nachstudieren. Es wird euch gut tun. Matthäus 12, Vers 22 bis 29 finden wir eine Geschichte, wo Jesus Blindheit auch ganz klar dämonischer Wirkung zuschreibt. Und wir finden im Markus-Evangelium, 9. Kapitel, Vers 17 folgende, die Beispiel von diesem Jungen, der diese epileptischen Anfälle hat, würden wir heute sagen, diese Anfälle hat. Und das ist auch auf einen bösen Geist zurückzuführen. Und Jesus macht beide Leute frei und gesund. So, jetzt haben wir uns so ein bisschen, woher kommt Krankheit, oder wichtig für fromme Leute, woher kommt Krankheit nicht? Ist ja fast wichtiger, ja? Also manchmal. Und es ist eigentlich auch logisch, lass uns doch mal unseren Verstand einschalten. Den dürfen wir ja benutzen, solange er dem Wort Gottes nicht widerspricht und er nicht das ist, worauf wir letzten Endes vertrauen, ist das ein ganz nützliches Teil, die Vernunft, ne? Was ist Krankheit? Das ist die zweite Frage. Was ist das? Krankheit ist immer gegen das Leben gerichtet. So eine ganz einfache Definition. Und auf der Schule, auf der Fachhochschule für Verwaltung, wo man mich ins deutsche Gesetz eingewiesen hat, habe ich in Sozialhilferecht gelernt, Krankheit ist ein regelwidriger Körper- und Geisteszustand. Das lernt der deutsche Beamte. Und Recht haben sie. Recht haben sie doch, ne? So, wir beschweren uns über die Bibel. Ich sollte euch mal meine anderen Gesetze, die ich noch vor ein paar Jahren habe. Also die Bibel ist gegen Menschen gemacht. Krankheit ist illegal. Amen. Sie ist ein regelwidriger Körper- und Geisteszustand. Die ist eigentlich nicht erlaubt. Die ist nicht geplant. Ja, überlegt euch doch mal. Wir haben manchmal so religiöses Zeug noch in uns stecken. Und dann habe ich mir gedacht, welcher Künstler macht denn sein eigenes Werk kaputt? Meine Schwägerin macht in Kunst und die macht das richtig gut. Und wir waren jetzt auf einer Ausstellung, wo sie Bilder zeigte. Und dann habe ich in der Predigtvorbereitung gedacht, nie im Leben wird die da nachts in Dietz ins Haus Eberhard einbrechen und wird mit dem Kneipchen mal so in ihre Bleistiftzeichnung reinpieksen, so aus. Weiß ich nicht, weil sie halt gerade mal Bock hat da drauf. Hallo? Macht die nicht, ist nämlich eine relativ vernünftige Frau, Angelika, ne? So, die macht ja schöne Sachen, wäre sie ja doof, wenn sie dann mit dem Kneipchen da dran rumritzen würde. Aber wir haben manchmal die Vorstellung, dass Gott so ist. Ne? Ich darf dein Beispiel mal benutzen, Angelika. Ich weiß jetzt gar nicht, was für ein Beispiel, aber ich weiß, dass ich das darf. Ich mache das jetzt mal. Die Angelika hat damals, wo sie kurz bekehrt war, hast du nämlich neulich an deinem Geburtstag erzählt, zu Gott gesagt, wenn der Bernd, also mein lieber Mann heute, sich bekehrt, dann darf das wehe Knie immer weh bleiben. So, ich meine, heute weiß sie das alles anders, sie lacht auch, danke, dass du mich anlächelst. Aber so Vorstellungen gibt es bei frommen Leuten und die müssen wir ausradieren, weil sie nämlich gelogen sind. Weil Gott hat den Bären zu sich gezogen und das Knie soll auch heil sein. Amen? Amen. Beides ist auch heil. Gut, war ich jetzt nicht sicher, wollte nichts Falsches sagen. Preist dem Herrn. Also Gott ist nicht so einer, der da rum zerstört. Nein, Krankheit und der Charakter Gottes, die passen einfach nicht zusammen. Woran scheitert es dann, dass wir glauben? Ich glaube, es scheitert nicht bei der Frage, kann Gott? Es scheitert eigentlich immer bei der Frage, will Gott mich heilen? Stimmt's? Das ist doch da, wo der Feind kommt und die Zweifel ins Ohr hineinflüstert. Will Gott mich heilen? Und wenn wir im Alten Testament unterwegs sind und dort die Bibel studieren, finden wir selbst dort Heilung als etwas ganz Normales. Die Bibel sagt zum Beispiel im Psalm 107, Vers 20, er sandte sein Wort und heilte sie. Jesus sagte, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die erkannte Wahrheit. Gott will, schreibt Paulus an Timotheus, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Und Gott will, dass es allen Menschen gut geht. Gott will, dass es seinen Kindern gut geht. Ist das? Ist doch normal, oder? Wir sind doch normal. Also, ich habe Eltern, die leben auch noch und das ist auch wunderbar. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das denen Spaß macht, wenn es mir gut geht. Ist so. Habe ich gemerkt durch all die Jahre. Und das ist auch normal. Und auch, obwohl meine Eltern Unvollkommenheiten haben mögen, haben sie mir doch immer, wenn ich Fieber hatte, mich gepflegt, wenn ich krank war, sich um mich gekümmert, mich zum richtigen Arzt geschickt und haben mich versorgt nach ihren Vorstellungen. Und das war cool. Und manchmal vergessen wir, dass Gott auch Vater ist. Im dritten und letzten Teil, wenn wir uns das ausschließlich angucken, diese Vaterliebe Gottes, das kommt dann ja nach den Ferien irgendwann, bin ich wieder dran. Und so müssen wir versuchen, uns so zu tunen, dass wir der Wahrheit des Wortes Gottes wieder ganz glauben, nämlich der Tatsache, dass Gott ein guter Gott ist und dass er sich freut, wenn es dir gut geht. Und das Coole ist, das steht jetzt irgendwo anders hier hinten, mache ich einen kleinen Ausflug, die Angelika hat da heute auch ja über dem Opfer so ein bisschen drüber geredet, da ist es, dass Gott sogar will, dass es dir wirtschaftlich gut geht. Genauso wie Krankheit illegal ist, Ulrike, glaube ich, dass im Volk Gottes Armut und Mangel illegal ist. Sage ich jetzt mal ganz kühn. Es ist illegal. Und ich weiß nicht, ob Gott das auch so sieht, wenn du vielleicht diese religiöse Vorstellung hast, naja, wenn ich gerade so über die Runden komme, dann gefällt das Gott. Ich glaube, dass Gott vielleicht im Himmel sitzt und denkt, oh Mann, wann wird das dann kapieren? Hier, was als? Und er rafft's nicht und er glaubt's nicht und er kriegt's nicht. Es kann doch wohl nicht wahr sein, ja? Also meine Eltern, meine natürlichen Eltern sind so, die freuen sich sogar, wenn ich genug Haushaltsgeld habe und damit klarkomme. Die freuen sich auch, wenn ich was Schönes zum Anziehen mir kaufen kann. Und die freuen sich auch, wenn ich, bevor ich zum Metzger gehe oder in Aldi nicht erst nochmal und dann an der Kasse beten, lass es langen. Die finden das irgendwie in Ordnung, wenn das nicht so ist. So sind meine Eltern sind so. Weil die mögen mich nämlich, glaube ich, ziemlich gerne. Und ich glaube, dass Gott da noch viel mehr ist. Und wisst ihr, es gibt eine Bibelstelle, die würde ich gerne den ganzen religiös Frommen, die dieses Armutsding predigen, manchmal um die Ohren streicheln. Es hat nichts mit Habgier zu tun. Und ich sag dir, mach mal einen kleinen Ausflug zum Essen. Wenn ich faste, was gelegentlich Hilde wirklich vorkommt, dann denke ich so viel ans Essen wie sonst nie. Und ich habe Leute getroffen, die haben kein Geld oder wenig Geld. Und die denken viel mehr an Geld als der sich keine Sorgen macht. Also das ist ein zweischneidiges Ding. Ich kann mit viel Geld habgierig sein und ohne Geld haben. Das ist eine Haltungssache. Das hat nichts mit der Menge zu tun. Das eine ist eine Beziehungssache zwischen Gott und mir. Ja, und ein Vertrauensding. Und die Bibel sagt, es gibt ja so Vorschriften über Geld. Wusstet ihr, dass Gott über Finanzplanung viel sagt in der Bibel? Machen wir heute nur einen Mini-Mini-Ausflug, aber diese Bibelstelle, die muss ich heute irgendwie bringen, warum auch immer. Da geht es um das Erlassjahr. Ist so ein bisschen wie die, hat mich an die Privatinsolvenz unserer Gesetzgebung erinnert. 7 Jahre und danach wird die Schuld erlassen. So innerhalb des Volkes. Wisst ihr, wenn einer da Schwierigkeiten hatte, dann wird dann das Ganze wieder auf Null gesetzt. Da steht, und es sollte gar kein Armer unter euch sein. Es steht zwar eine Vorschrift, wenn Leute da sind in Israel, die sich verschuldet haben bei einem anderen Juden, sollt ihr erlassen. Aber eigentlich steht da, sollte es nicht so sein. Es sollte eigentlich kein Armer unter dir sein, weil das ist nicht normal. Das ist regelwidrig, genau wie Krankheit. Illegales Wort finde ich gut, das nehme ich jetzt mal mit. Es ist nicht okay. Und ich glaube, dass wir, ja eigentlich versündigen wir uns, wenn wir uns mit weniger zufrieden geben, als Christus für uns erworben hat. Das heißt nicht, ja keine dummen Gedanken jetzt auch da, aber Gott will, dass es dir gut geht, weil Gott ist ein Vater. Und mein leiblicher Vater hat sich entschieden, mich zu segnen. Er hat dafür gesorgt, dass meine Schwester und ich ein schönes Zuhause haben, dass wir großzügigen Wohnraum haben. Und irgendwann weiß ich, hat mal einer gesagt, warum machst du da all? Hättest du ja auch einen dicken Mercedes dafür kaufen können für das Geld. Ja, hätte er machen können. Vielleicht kommt er ja auch noch, weiß ja nicht, obendrauf oder so. Wie auch immer. Aus Liebe hat er es gemacht. Liebt Gott mich weniger? Hilft es mir nicht, viel mehr Beispiele funktionierender, guter Vaterschaft zu sehen, um zu begreifen, wie gut es Gott wirklich mit mir meint? Ich sprach jetzt mit einem jungen Vater und der erzählte mir, sein Sohn wurde von einer fliegenden Ameise gebissen. Das hat mich fasziniert. Was hat er gemacht? Er hat die Ameise erschlagen. An meinen Sohn, hat er gesagt, kommt keiner ran. Fand ich cool. Ich weiß, heute sind wir beim Tierschutz irgendwie nicht so ganz da, den Insekten, aber wer meinen Sohn beißt, der kriegt es mit mir zu tun. Ist das nicht so? Gott ist so. Gott hat dich lieb und Gott meint es unglaublich gut mit dir. In 2. Mose 12 lesen wir die Anweisung an das Volk Israel, das Passahlamm zu essen. Das Passahlamm zu essen zu ihrer körperlichen Stärkung. Sie haben das im wahrsten Sinne des Wortes verinnerlicht. Jesus ist unser Passahlamm. Sollen wir nicht ihn genauso empfangen zu unserer Stärkung, damit wir Kraft haben, auszuziehen und das Land einzunehmen, was Gott für uns vorgesehen hat? Hallo? Amen. Wenn Gott Jahwe Rapha heißt, mein Sohn heißt so, eigentlich müsste ich tagtäglich, manchmal vergisst man, was es heißt. Rapha, der Herr, dein Arzt, Raphael, Gott der Arzt, Jahwe Rapha. Das ist einer der Namen Gottes. Wenn der sich schon so vorstellt an der Haustür, hallo, ich bin der Herr, dein Arzt. Könnte ja sein, dass man damit was anfangen kann, wenn man krank ist, oder? Amen. Ja, es ist so. Sollte es so sein, dass Gott uns in Christus am Kreuz von jeglicher Strafe und jeglicher Konsequenz unserer Sünde befreit, bis auf die eine, die Krankheit und die Armut noch dazu. Nein, der hat das ernst gemeint. Der hat das wirklich ernst gemeint. Ganz und gar. Und das ist fantastisch. Und Jesaja 53 ist eine Stelle, die muss man in einer Predigt über Heilung lesen. Sonst, egal wie spät es ist. Jesaja 53 ab Vers 4. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft. Von Gott geschlagen und niedergebeugt, doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Jetzt sagt mir mal einer, dass Gott will, dass du krank bist. Hast du deine Bibel nicht gelesen? Oder hast du zu viele Bücher gelesen, die dir erklären, warum das alles gar nicht so sein kann? Schmeiß sie weg, verschenk sie nicht, tu sie auch nicht ins Altpapier, es könnte einer finden und verseucht werden davon. Mach sie platt.
Amen.
Bah. Ja, genau. Oder Ofen oder so. Gibt bestimmt Leute, die haben ja Kamine hier. Der Thomas kriegt ja, wenn es kalt wird, rein. Haben wir gelernt letzte Woche. Der schmeißt das bestimmt gerne dann da rein. Stell dir vor, unter uns wäre ein Millionär. Oder stellt euch vor einem Publikum von 1000 Leuten ist ein Millionär. Wir können ja rechnen. Und er sagt, ich bin in der Lage, jedem von euch 1000 Euro zu geben. Was würde das bedeuten? Ach, Ulrike. Nein. Falsche Antwort. Also, der Millionär sagt damit nur eins. Ich bin in der Lage, ich habe die Kraft und die Möglichkeit, jedem von den 1000 Leuten 1000 Euro zu geben. Ne? Können wir alle rechnerisch nachvollziehen. Aber es heißt auch auf der anderen Seite wieder mal nichts. Weil, wenn ich einer von den 1000 bin, könnte ich nach Hause gehen mit genauso viel oder wenig, wie ich gekommen bin. Richtig? Weil da steht ja nur, da sagt, wenn ich will, dann kann ich. Ich kann. Wenn der Millionär in einem Anflug von Großzügigkeit weitergehen würde und versprechen würde, ich werde 50 von den anwesenden Leuten jeweils 1000 Euro geben, was würde das für das Publikum bedeuten? Nur 50 kriegen. Das heißt, busy was, aber eigentlich heißt es nichts, weil wer weiß ich denn, ob ich zu den 950, die leer ausgehen, gehören oder zu den 50, die was kriegen. Das ist ja wie bei Roulette, nur die Chancen sind besser. Also so richtig bedeuten tut das auch nichts. Wenn der Millionär aber geistgeleitet und überfließend glücklich sagen sollte, es ist mein Wille, jedem von euch 1000 Euro zu geben, na dann hat er was an der Backe und jeder geht mit 1000 Euro nach Hause, richtig? Richtig. Und wir gehen mit Gott um, als hätte er das Zweite gesagt, aber er hat das Letzte gesagt. Er hat sich klar festgelegt in seinem Wort, was er will. Und wären wir in dieser Versammlung mit den 1000 Leuten, dann würden wir doch dahin gehen und sagen, vielen Dank und gehen heim. Und haben im Kopf schon, na, was mache ich denn mit dem Geld? Mit den 900 Verbleibenden. Okay. Und wenn wir, neulich habe ich für jemanden hier gebetet, für Heilung, und da waren ganz große Zweifel bei dieser Frau. Und auf einmal habe ich so ihr gesagt, und das war so tief in mir, dann habe ich gesagt, hör mal, wir wären jetzt 2000 Jahre zurück. Und hier steht jetzt nicht die Iris oder irgendwer aus der Gemeinde, der betet, sondern da steht wirklich Jesus in Person, Fleisch, so wie es damals war, vor dir. Wie würdest du dann von dort weggehen? Obwohl die Frage einfach war, und ich dachte, man kann gar nicht falsch antworten, war so ein bisschen schwierig. Aber dann hat sie irgendwann gesagt, ja, geheilt würde ich weggehen. Also, habt ihr das schon mal so gelesen in den Evangelien? Es gab ja so 3, 4 von den vielen, die zu Jesus kamen, die sind geheilt weggegangen, oder? Alle. Jeder Einzelne, der zu Jesus kam und Heilung wollte und jeder Einzelne, der gebracht wurde, um Heilung zu kriegen, wurde geheilt. Der einzige Ort, wo es nicht war, war, wo die Leute ungläubig waren, weil sie ihn als Mensch betrachtet haben, gedacht haben, naja, den kennen wir doch, das ist doch dort. Der Zimmermannssöhnchen da. Die sind aber nicht hingegangen. Die haben auch nichts empfangen, weil sie keinen Glauben hatten. Also das war der einzige Ausschluss. Wenn also Gott nicht der wirre Künstler ist, der sein Kunstwerk hinterher mit dem Messer wieder verziert und zerstört, und wenn Gott doch auch der ist, der die Natur so gemacht hat, dass unser Körper sich selbst heilt, habt ihr darüber mal nachgedacht? Also ich habe mich hier vor kurzem am Backofen verbrannt. Dann war da die Haut so, dann war die Haut so komisch, dann kam so ein Krüstchen und jetzt ist es abgefallen, es ist glatt, man sieht nur noch so ein dunkler Fleck. So komisch. Wie oft habe ich mir schon beim Zwiebelschneiden oder Gurkenschneiden in die Finger geschnitten? Wie viele blaue Flecken hatten diese Schienbeine als Kind? Können Sie sie nicht zählen? Und alle sind wieder weggegangen. Merkwürdig. Merkwürdige Sache. Warum hat Gott das so angelegt? Warum hat Gott sogar Pflanzen wachsen lassen, die uns heilen helfen? Jeder weiß, Kamille ist gut gegen Entzündungen und so. Also selbst sie nicht, Hildegard von Bingenfreaks oder weiß ich nicht, wissen, dass bestimmte Dinge wachsen, um bestimmte Dinge zu kurieren. Ist doch cool, kommt aus Gottes Hand. Wir kennen die Geschichte des Aussätzigen in Markus 1. Und es kam ein Aussätziger zu ihm, der bat ihn, kniete nieder und sprach zu ihm, willst du, so kannst du mich reinigen. Und es jammerte ihn und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm, ich will's tun, sei rein. Und sogleich wich der Aussatz von ihm und er wurde rein. Ja, der war auch nicht ganz klar und der war ganz ehrlich, wie der Vater, der schrie, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Es war irgendwie cool, dass Gottes Gnade hat dann das letzte Stückchen noch überbrückt, was gefehlt hat, um die Heilung zu empfangen. Und das jammerte ihn. Ich glaube, dass das Jesus wehtut und dass es dem Vater im Herzen wehtut, wenn es ihm nicht gut geht. Ich glaube, dass er dich so lieb hat, dass er dich gesund haben möchte und dass er ein noch viel besserer Vater ist, als es irgendein Vater auf dieser Erde sein kann, weil er mag dich nämlich wirklich. Und jede Heilung, die wir erleben, jede Gebetserhörung in dem Bereich, ist ein prophetischer Fingerzeig auf den einzigen Tag, auf den großartigen und herrlichen Tag, wenn es nämlich, wie wir gelesen haben, am Anfang keinen Schmerz und keine Tränen mehr geben wird. Aus die Maus. Schluss mit Krankheit. Halleluja. Und es gibt drei Schritte zur Heilung. Da gehen wir noch ganz schnell durch und dann möchte ich auch Gebet in einer etwas anderen Weise heute Morgen anbieten. Um Heilung zu empfangen, ist der erste Schritt der gleiche Schritt wie der, als du gerettet worden bist. Wir haben gesagt, Gott will, dass jeder Mensch gerettet wird, nicht jeder ist errettet. Gott will, dass jeder geheilt wird, nicht jeder ist geheilt. Es fängt mit dem Glauben an. Es fängt mit der Überzeugung an, dass es der Wille Gottes ist, alle zu heilen. Alle, bis sie die Fülle ihrer Tage erlebt haben. Und jeder Kranke muss aus dem Wort Gottes heraus überzeugt sein, dass seine Heilung wirklich im Willen Gottes ist. Du solltest nicht das Wort anzweifeln, sondern die Zweifel, die da kommen und dich wieder umstimmen wollen, die solltest du anzweifeln. Die Lügen, die der Teufel ausstreut über den Charakter Gottes, der dich glauben lassen will, dass es nicht Gottes Wahl ist, dass du wiederhergestellt bist. Der erste Schritt ist das, zu erfassen mit dem Herzen, Gott will mich heilen, mich, ja, mich, obwohl ich mich minderwertig fühle, obwohl ich mich ständig vergleiche, obwohl ich denke, das habe ich schon so lange und obwohl die Oma Elsbeth auch daran gestorben ist, das ist, Gott will mich wirklich heilen, ganz ernsthaft. Der zweite Schritt ist, wir müssen sicherstellen, dass unser Leben mit Gott in Ordnung ist. Also ganz drüber weghuschen können wir da über den Punkt nicht. Denn Sünde gibt dem Feind Raum, das wissen wir. Und sollte da noch etwas sein, was wir nicht in Ordnung gebracht haben, dann ist es wichtig, das sofort zu tun. Denn wenn wir Kompromisse eingehen mit dem Teufel, wenn wir nachgeben, wenn wir Raum geben, wir haben heute viel darüber gehört, viel Korrektur, dann blockieren wir den Segen Gottes. Dann schneiden wir uns selber ab davon. Und solange wir uns dieser Frage nach dem Gehorsam Gott gegenüber nicht eindeutig gestellt haben und sie mit Ja, mit Zustimmung beantwortet haben, stehen wir auch nicht auf einer soliden Grundlage im Glauben zu empfangen. Weil dann gibt es ja dieses Wackelige immer noch. Und der dritte und letzte Schritt ist dann der, im Gebet oder durch Handeln das zu erwarten, was er uns verheißen hat. Glaube stößt immer in die Trompete, bevor die Mauern eingestürzt sind. Erinnert ihr euch bei Josua? Es machte nicht Puff und dann haben die Türe gemacht. Nein, sie haben erst geblasen und dann sind die Mauern gefallen. Sie haben im Glauben das getan, was lächerlich aussah für den Feind, der da inne wohnte in Jericho. Ja, und so ist das bis heute. Kein hingegebener Christ wird auch nur einen Moment Sünde bewusst in seinem Leben zulassen. Und doch sind wir oft unglaublich lässig, was Krankheit angeht. Und das ist eine Schweinerei. Und mit der würde ich gerne aufhören. Mit euch zusammen, wenn ihr dabei seid. Sie hätscheln und pflegen Schmerzen und Zipperlein, anstatt ihnen als Lügen des Feindes entgegenzustehen. Und das wollen wir tun. Das will ich tun. Natürlich weiß ich auch, dass es manchmal Dinge gibt, die ich nicht verstehe. Ich bete für Leute, sie werden geheilt. Ich bete für den Nächsten und der hat es noch nicht ganz empfangen. Man kann dann prüfen und fragen, aber wichtig ist, man gibt nicht auf. Und der Grund, warum es nicht passiert ist, ist nicht, dass Gott sauer auf dich ist oder dass er gerade dir das jetzt nicht gibt, weil du eine große Nase hast oder, weiß ich nicht, einen Pickel hinterm Ohrläppchen. Das ist so doof. Ja, Gott hat dich genauso lieb wie Claudia Schiffer. Hast du schon mal drüber nachgedacht? Die ist auch ein paar Meter länger als ich. Wahrscheinlich so viel wie mein Joch hier oder so. Keine Ahnung. Hey, da gibt's keinen Unterschied bei Gott. Gott findet das cool. Ja? Und wenn wir das wissen, dann können wir da ganz natürlich und entspannt mit umgehen. Und wir wissen, dass Gott es gut meint. Und wir wissen, dass Gott auch mich heilen will. Halleluja. Jesus hat gesagt, letzte Bibelstelle für heute, Lukas 4, 18, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesandt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen, Gefangenen Freiheit auszurufen, Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagenen in Freiheit auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn. Ich bin gekommen, um euch mit dem Segen des Vaters bekannt zu machen. Guten Morgen, herzlich willkommen. Hey, ist das nicht cool? Gottes Liebe hat keinen Haken. Wollen wir es glauben zusammen, dass es wirklich, wirklich, wirklich so ist, dass sie keinen Haken hat? Wir können natürlich fortlaufen. Wir können sagen, nö, glaube ich aber nicht. Oder wir können darum ringen, dass wir es glauben, wenn wir schwach werden. Wir können einander ermutigen. Und wenn einer schwach ist oder depressiv oder versunken, dann helfen wir einander und richten einander wieder auf und sagen, guck doch mal, da steht Jesus und der will noch mehr, dass du gesund bist als du selber. Fang an, es zu glauben und fang an, es zu empfangen. Ich helfe dir dabei. Und ich verurteile dich nicht, wenn es bei dir über Jahre anders ist. Wir heben nicht den Finger und sagen, na ja, da muss ja wohl was im Argen liegen bei dem, der ist ja so lang schon damit. Nein, das machen wir nicht, weil es geht uns überhaupt gar nichts an. Richtig? Wir können darüber was sagen und derjenige wird sich erforschen und er findet was oder er findet nichts. Und wenn er nichts findet, dann gehen wir fröhlich weiter, voller Erwartung, dass Gott den Segen der Heilung schenken wird. Und wenn es beim ersten Gebet nicht klappt, dann vielleicht beim 50. oder beim 150. Wir sind es, die aufgeben, nicht Gott. Wir sind es, die vorher stehen bleiben und aus irgendeinem Grund dran vorbeilaufen. Und das möchte ich nicht tun. Jetzt ist es fortgeschritten und trotzdem möchte ich gerne beten. Ich möchte euch einladen, aufzustehen. Wir beenden keinen Gottesdienst, ohne Gelegenheit zu geben, Jesus als Herrn in das Leben einzuladen. Und das möchte ich auch tun. Ich möchte alle von euch ermutigen, die ja einfach Kontakt aufnehmen wollen zu Gott, die Gott sich hingeben wollen, zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal. Ich möchte euch einladen, ein Gebet mit mir zu sprechen und mir nachzubeten. Herr Jesus, ich habe erkannt, dass ich mich verändern muss. Bitte vergib mir meine Schuld, die ich auf mich geladen habe. Mein Leben soll von nun an ganz dir gehören. Ich will deinem Ruf folgen. Leite du von nun an mein Leben. Amen. Amen. Und wer das heute zum ersten Mal bewusst gebetet hat, den möchte ich einladen, gleich während einem Lied zum Kreuz zu kommen. Da werden zwei liebe Menschen von unserem Neues Leben-Team stehen und werden noch mit euch reden, einfach ganz kurz nebenan und euch was schenken und euch Gebet anbieten. Und seid mutig und kommt. Und ich möchte eine kurze, aber sehr knackige Gebetszeit haben für alle, die krank sind, die körperlich krank sind, aber ihr dürft auch kommen, wenn es eurer Seele nicht gut geht, wenn ihr da bedrängt und gequält seid. Und ich möchte, dass...
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzung. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.